gewisse Sicherheitsstandards drin, die besser sind als so andere Systeme, die man so in letzter Zeit hört.
Ja, ja, also das System ist in PHP geschrieben, was ja nun nicht gerade den besten Ruf hat in Sicherheitskreisen, aber das halt ursprünglich mal für ein Sicherheitsportal entwickelt worden ist, haben wir das so traditionell eben mit drin, den Schwerpunkt auf Sicherheit, dass nicht so leicht gehackt werden kann, dass man an Inhalte nur drankommen kann, wenn man die entsprechenden Rechte hat, solche Sachen.
Aha. Und so ein CMS hat ja immer den Ruf, man soll es einfach bedienen können. Also irgendjemand richtet mir die Webseite ein. Okay, das muss man machen. Ihr habt auch so ein Template-System, dass man da sich vorgefertigte Sachen, also so Hilfe nehmen kann. Ja?
Ja, genau. Ist alles mit drin, was man halt so braucht. Also wenn man es installiert, kann man direkt loslegen, Artikel veröffentlichen. Ist ein Kalender mit drin, Modul für Umfragen und Links und solche Sachen. Und dann kann man Module, die man nicht braucht, kann man abschalten. Man kann zusätzliche Module, die Community entwickelt hat, herunterladen. Gibt Forum, Downloadbereich und übliche Sachen, die man halt so braucht. Ein Template-System ist auch mit drin. Das ist auch relativ einfach. Basiert im Wesentlichen auf HTML. Also wer HTML schreiben kann, kann auch unser Template-System benutzen. Da haben wir dann einfach nur so ein paar Platzhalter noch drin, dass man weiß, hier muss der Artikeltext hin und den Rest kann man mit einfachem HTML und CSS manipulieren.
Ah ja, also HTML sollte man etwas beherrschen und CSS sollte man sich auch schon mal mit angefreundet haben.
Ja, also wenn man mit den Grundlagen, denke ich, kommt man da schon recht weit. Und das ist ja auch nicht so kompliziert, hoffe ich erstmal, dass man da...
Ja gut, also für die Sekretärin Lieschen Müller ist CSS nicht
also, die Sache. Jemand, der nur Inhalte einstellen muss, der muss reines HTML eigentlich nur können, weil das unsere Auszeichnungssprache ist. Also wir haben uns keine eigene Auszeichnungssprache ausgedacht, wie viele andere Systeme das machen, sondern wir benutzen halt HTML. Und wenn man die Webseite wirklich gestalten will, dann braucht man auch CSS-Kenntnisse, um die Optik halt ein bisschen anzupassen. Aber das macht man halt einmal und dann hat man einen Redakteur oder so, der braucht halt nur die Inhalte einzustellen.
Ja, da kann man auch jemanden beauftragen, wenn man jetzt eine kleine Klempnerfirma ist zum Beispiel und die wollen euer System nutzen, dann nehmen die sich jemanden, der davon Ahnung hat,
genau,
der richtet ihnen das ein, sagt der Sekretärin, wo sie da was hinzuschreiben hat, wenn sie was Neues veröffentlichen will und ansonsten gibt es halt einen Dienstleister dafür.
Genau, ja, also da findet sich...
Wir müssen ja auch immer wieder auf den Punkt hinweisen, dass Linux nicht alles umsonst ist, man kann sogar mit Linux Geld verdienen, eben als Dienstleister zum Beispiel. Genau. Und du bist im normalen Leben auch ein Dienstleister oder was?
Ich bin im normalen Leben mittlerweile in der Qualitätssicherung bei einem Softwareunternehmen tätig, habe also mit Web eigentlich beruflich gar nichts zu tun, außer dass jetzt zufällig halt auch die Firma das Geeklog für die Webseite einsetzt.
Ja, na gut, da haben Sie ja den richtigen, und da musst du dann auch immer ran.
Ja, da muss ich dann ab und zu auch mal ein bisschen helfen, wenn Sie wieder mal irgendwelche extravaganten Wünsche haben.
Ja, okay. Das andere ist, ihr seid ja nicht mehr ganz so viele Entwickler, es waren mal ein paar mehr. Im Hauptteil wart ihr...
Wir waren zeitweise bis zu 6 Leute im Kernteam. Im Moment sind wir jetzt runter auf 3, weil der eine oder andere halt im Laufe der Zeit abgesprungen ist. Aber ich denke, es ist immer noch ein sehr aktives Team, zumal wir jetzt auch Verstärkung bekommen haben über Google, den Summer of Code, dieses Programm. Studenten, die mitentwickeln und da kriegen wir dann auch neue Leute, die bleiben dann auch nach Abschluss dieses Programms mit drin und arbeiten weiter an dem Code, den wir geschrieben haben.
Das ist ja noch ein ganz anderer Aspekt von diesem Summer of Code, dass die Leute halt in ein Projekt hineinriechen, dort vielleicht den Geschmack und den Gefallen dran finden und dann mehr oder weniger dabei bleiben.
Das ist genau, ja eigentlich, eigentlich die Idee, Leute halt ranzuführen an Open-Source-Entwicklung und in der Hoffnung, dass sie dann die Communities verstärken, auch langfristig.
Das werde ich mal meinem Neffen sagen, der ist mit Open-Source irgendwie nicht so. Das ist so ein totaler Freak in die eine Richtung und der kennt mit dem Open-Source sich gar nicht so aus, aber mit diesem Summer of Code, denn er ist ein sehr guter Programmierer, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, ihn mal in diese Richtung zu bringen. Dieser Summer of Code, 4 Leute hattet ihr dort, 4 Studenten, die für euch gearbeitet haben in diesem Sommer?
Für dieses Jahr und letztes Jahr auch.
Letztes Jahr auch schon. Mhm. Und wie sind eure Erfahrungen?
Letztes Jahr haben wir einen Studenten durchfallen lassen, weil er nicht das gebracht hat, was wir uns erhofft hatten. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, das Programm ist gerade zu Ende, wir sind jetzt gerade noch dabei, die Bewertungen zu machen, aber dieses Jahr haben alle bestanden und wir haben sehr schöne neue Features dabei herausbekommen, Verbesserungen für die Installation, fürs Kommentarsystem und auch so ein rein leicht experimentelles Modul zur Anbindung an Mailman, diese Mailinglisten-Software, dass wir eine Querverbindung zu Geeklog haben. Das ist ganz nett.
Also da kommen richtig, am Ende kommen richtig Module raus, fertige Sachen, also in PHP geschrieben dann, fertige Sachen, die für euch auch anwendbar sind und allen Leuten zur Verfügung stehen.
Ja, also die Projekte werden ja dann zugeschnitten, auch von den jeweiligen Open-Source-Projekten, die da mitarbeiten. auf diese 3 Monate, die der Summer of Code dauert, in der Hoffnung, dass man das in den 3 Monaten dann auch alles umsetzen kann. Und das funktioniert. Also ich meine, Softwareentwicklung ist immer so ein bisschen fließender Prozess, aber im Großen und Ganzen sind die Ziele erreicht worden, ja.
Ja, das kommt ja auch immer darauf an, wer das da aufstellt, die Projekte. Wenn man zu viel verlangt, dann kann schon der eine oder andere dann mal genau sagen, oh, und die Hände heben. Das schafft ja kein Mensch, ne? Aber wenn man ein Entwickler ist, der auch schon etwas Erfahrung hat mit der ganzen Sache, dann wisst ihr, wovon ihr redet.
Dann können wir das abschätzen, wie schwer das wird, ja.
Und ihr kriegt es dann auch so weit hin, dass ihr wirklich an einem Mann ein Projekt vergebt, welches in dieser Zeit realisierbar ist, mit einem mittleren Stand an Wissen zum Beispiel. Ja. Ihr könnt ja nicht voraussetzen, dass die diesen Hintergrund oder diesen Stand haben, wie ihr den habt. Ne?
Ja, gut, dafür gibt es ja vorher so eine Einführungsphase, wo man so eine Art Vorstellungsgespräche hat mit den Studenten. Dann kann man Wissen abschätzen, zumindest schon mal, was die gemacht haben. Ja. Und die dann auch zeigen, Sachen, die sie schon gemacht haben, Webseiten oder so, die sie umgesetzt haben. Da kann man natürlich dann besser abschätzen, ob das ein geeigneter Kandidat ist oder ob man vielleicht eher jemanden anderen nehmen wollte.
Und vielleicht noch zum letzten Sommer zu dem Kandidaten, der durchgefallen ist. War das sein eigenes Verschulden? War er ein Fauler oder hat er sich bemüht und hat es nicht hingekriegt? Oder
wie kann man das doch. Es war vor allen Dingen, glaube ich, ein Kommunikationsproblem, der dann halt, ich glaube, er hat den Open-Source-Gedanken noch nicht so ganz verinnerlicht gehabt. Er ist teilweise wochenlang abgetaucht und ist dann wieder aufgetaucht, hat uns große Mengen an Code abgeliefert, ohne irgendwie groß zu sagen, was da jetzt neu ist und was sich geändert hat, wie weiter ist. Und so kann man einfach nicht arbeiten. Das ist halt einfach eine ständige Kommunikation zwischen dem Mentor, den Studenten betreut und dem eigentlichen Studenten. Und das hat einfach nicht geklappt.
Und es kommt auch immer darauf an, woher er kommt. Ne? Wenn er zum Beispiel bei seinem Prof, bei dem er studiert hat, genauso arbeiten musste, dass er gesagt hat, hier, mach mal. Mhm. Und immer, wenn er Fragen hatte, da ist ein Buch, ne? Dann war er es so gewohnt. Das ist ja auch vielleicht die Frage, wie ist man jemals an die Arbeit herangeführt worden? Ne? So bleibt man ja irgendwie dabei, bis man es dann vielleicht dann selbst ändert oder von außen so einen Anschluss bekommt wie bei euch. Habt ihr mit ihm darüber geredet dann?
Ja, wir haben es versucht, ihm zu vermitteln, aber es war nicht mehr so ganz so schön, sage ich mal, am Ende. Also
Ja, negatives Ergebnis ist meistens nicht schön und auch das zu vermitteln macht keinen Spaß, ne? Auch für euch nicht, ne?
Ja, natürlich. Ja.
Ihr habt ja natürlich auch keinen Effekt von ihm gehabt und seid enttäuscht gewesen. Und
ja, also den Code, den er produziert hat, konnten wir nicht verwenden, weil er unvollständig war und es war schon ein bisschen ärgerlich natürlich auch. Aber gut, es gehört halt dazu.
Aber die Erfahrung macht man halt. Ja. Ja. Hoffentlich nur einmal.
Ja, bis jetzt.
Gut. Summer of Code. Ihr entwickelt mit Studenten, die sitzen aber weltweit, diese Studenten. Ja? Die sind ja nicht nur aus Deutschland oder waren überhaupt Deutsche dabei? Oder?
Deutsche hatten wir jetzt überhaupt noch keine, nein. Interessanterweise, es klappt vielleicht, das Programm ist abgestimmt auf die amerikanischen Universitätsferien. Das passt mit den Deutschen leider nicht so ganz zusammen. Aha. Die haben dann noch Prüfungen in dem Zeitraum, wo sie eigentlich programmieren sollen und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch.
Das ist sehr unpraktisch, ja.
Wir haben aber Studenten gehabt aus Amerika, aus Großbritannien und aus Indien hatten wir jetzt einige. Also mit denen kann man prima arbeiten, auch über leichte Sprachbarrieren hinweg und so. Das hat eigentlich prima.
Aber die Kommunikation in der Weltsprache funktioniert dann.
Ja. Und dann halt übers Internet, E-Mail, IRC und so weiter hat man da immer Kontakt. Ja.
Ja. Gut. Vielleicht noch für die Hörer, die mal gucken wollen oder schauen wollen, wie das aussieht, eine Internetseite, die mit Geeklog gemacht ist. So hat es ja so ein paar Seiten, die relativ bekannt sind.
Also bekannt halt im Linux-Umfeld sollte groglaw.org sein, die Seite, die sich mit dem Konflikt zwischen Linux und SCO auseinandergesetzt hatte. Das ist auch eine der Seiten wahrscheinlich mit dem größten Traffic, die mit Geeklog betrieben werden. Und ansonsten gibt es interessanterweise eine Menge Mac-Seiten, die damit betrieben werden. Bekannt sind vielleicht macfixit.com und macOS10hints.com.
Also MacFixit ist ja eine Seite, die wird ja ständig benutzt, weil jeder, der seinen Laptop aufschrauben will, macht MacFixit auf, guckt, wo die Schrauben hingelegt werden müssen und kriegt es auch wieder zusammen. Also ich habe selbst ein 10 Jahre altes iBook mit MacFixit wunderbar auf und wieder zusammenbekommen. Die Seite ist sehr interessant. Also, und die ist mit Geeklog gemacht.
Die ist mit Geeklog.
Das sieht man ihr nicht an.
Das sieht man ja nicht an. Das ist auch keine Voraussetzung, dass großartig irgendwo steht, dass das mit Geeklog gemacht ist. Das ist dann die Entscheidung des Betreibers jeweils.
Ja, okay, aber ich habe immer so die Erfahrung gemacht, wenn ich Seiten gesehen habe, die mit Content-Management-System erstellt wurden, das sieht man eigentlich auf den ersten Blick bei vielen. Es sei denn, der Programmierer oder derjenige, der die eingerichtet hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben, das zu verschleiern. Ne? Aber wenn jemand gesagt hat, ich will es nur benutzen, gebe meine Inhalte in ein Template rein, dann haben die ein Erscheinungsbild, das irgendwie bekannt vorkommt.
Ja, sicher. Das ist dann auch jeweils dem Webmaster überlassen, wie er das macht. Wenn er natürlich unser Default-Template benutzt, dann sieht das aus wie unsere Geeklog-Homepage.
Ja.
Und wenn
dann
da auch nur ein bisschen Arbeit, also ich denke mal, mit ein, zwei Tagen Arbeit kann man da ein Template erstellen, das komplett anders aussieht.
Wie schnell man ist, was man kann.
Ja.
Also ein, zwei Tage Arbeit können bei einem ganz viel sein und bei dem anderen ganz wenig. Aber ich sag mal, selbst meine Frau hat mit so einem System das hinbekommen, obwohl sie keine Programmiererin ist und nichts. Ne? Sie hat sich in CSS eingearbeitet, sie hat sich in HTML eingearbeitet und ihrer Seite sieht man es auch nicht an, dass es mit so einem System gemacht wurde. Und alle sagen immer, oh, ist ja toll. Ne? Aber es kommt ja auch darauf an, was für Inhalte man reinbringt. Dann sieht eine Seite ganz anders aus, wenn ich vernünftige Fotos habe, die schön gemacht sind und das ansprechend ist. Man sollte von dem Template nicht erwarten, dass es einem die Corporate Identity bringt. Ne? Das, denke ich mal, ist zu viel verlangt.
Sonst hat man die Corporate Identity des CMS, aber ja,
das will man dann nicht haben. Ne? Gut, was sind die Sachen, die ihr noch vorhabt? Was fehlt bei euch noch?
Ja, ein Dauerthema bei uns ist Spam. Also wenn man ja eine Seite hat, wo man die User mitmachen lässt, dass sie Kommentare hinterlassen können, dass sie Artikel einreichen können, dann hat man automatisch eine Menge Spam. Wir haben einen Spam-Filter mit drin, der bisher ganz gut funktioniert, aber das ist halt auch ein ständiges Wettrennen. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen, denke ich mal, in Zukunft wieder mehr darauf achten, dass wir den updaten. Und ansonsten die Installation und die Benutzung halt einfacher und konsistenter machen, das ist so ein bisschen ein Dauerthema. Aber ansonsten funktioniert das System ja jetzt schon eine ganze Weile ganz gut und ich denke mal, die größten Probleme haben wir schon lange gelöst.
Aha. Habt ihr auch so ein paar Leute draußen, die euch wie beim Mac sagt man immer, Look and Feel helfen? Also Anwender, die jetzt sagen, man könnte da noch vielleicht was einfacher machen oder ich hätte diesen Wunsch oder jenen Wunsch? Gibt es sowas?
Ja, natürlich. Ist ja eine Community auch außenrum, die bemängeln dann auch zurecht, wenn irgendwas nicht funktioniert und wir haben Bug-Tracker. Und dann
also ganz normal im Open-Source-Bereich habt ihr auch so eine Community.
Ja, ja, natürlich.
Auch wenn ihr nur drei Entwickler seid und ein unbekanntes System, gibt es trotzdem diese Community.
Wie gesagt, ja, das System existiert ja schon lange und es hat eben eine Menge User und eine Menge Webseiten, die damit betrieben werden und die finden sich bei uns dann im Forum wieder und stellen Fragen und machen neue Vorschläge und so weiter, ja.
Ja gut, dann kann ich dir nur wünschen, dass es weitergeht jetzt, insbesondere mit dem Spam beseitigen, ja. Und aber wenn ihr eine sicherheitsrelevante Seite seid, so ungefähr, ja, dann sollte das ja vielleicht für euch als Sicherheitsexperten nicht so das Problem sein, oder? Man muss es nur tun.
Ja, genau.
Okay. Ist da eine Frage gekommen? Nö. Keine Frage. Okay, also im ERC können wir jetzt im Moment noch nichts. Vielleicht zum anderen Thema nachher, dass ihr wieder Fragen stellt, liebe Leute. Das war Dirk Hauen, Maintainer von Geeklog. Kann man dich irgendwie erreichen, wenn jemand dazu Fragen hat? Geht es dann unter contact-us@lists.geeklog.net?
Genau, ja. Das ist unsere Kontaktadresse offiziell. Ansonsten auf den Webseiten geeklog.net für Englisch oder geeklog.info für die deutsche Seite. Findet man bestimmt Einträge von mir und dann gibt es ein Kontaktformular, wo man auch einfach mich erreichen kann.
Das geht auch mit Kontaktformular.
Genau.
Okay, ja, dann noch viel Spaß hier auf der ForceCon. Noch anderthalb Tage. Und habt ihr einen Stand unten?
Wir haben einen Stand unten, Stand Nummer 12, Geeklog.
Also wer hier heute noch herkommt im Raum Bonn, Köln, ja, manchmal kommen sie auch aus Siegburg rüber, ne? Ist ja nicht so weit. Aber Stand 12, Geeklog, habt ihr ein Content-Management-System, was gut ist, frei ist und demnächst auch kein Spam mehr hat.
Das haben wir jetzt schon relativ wenig.
Also. Okay, gut. Danke Dirk, dass du da warst. Tschüss.
Schönen Dank fürs Interview.
Und wir machen jetzt wieder Musik. Ich will mal ankündigen, wer als nächstes kommt. Eigentlich die Kollegen, die uns gegenüber sitzen, Arch Linux oder Arc Linux, Arch Linux. Das ist eine ganz leichtgewichtige Distribution, also die haben wahrscheinlich die CDs auf die halbe Dicke geschrumpft. Das heißt, ihr packt jetzt in einen Stapel CDs 200 Stück rein und dann kann man die, oder wie ist das zu verstehen, das werden wir nachher klären. Wir machen ein bisschen Musik, ich hoffe, wir haben jetzt neue Musik bekommen. Ja, man nickt mir zu. Neue Musik für euch hier bei Radio Tux. Ich soll noch ansagen, im IRC-Channel unter Freenode könnt ihr uns Fragen, Wünsche, vielleicht sogar Musikwünsche nennen, wenn ihr uns sagt, wo wir die Musik herbekommen. Und zwar irc.freenode.net und dann Raute Radio Tux, da ist der IRC-Channel. Im Jabba könnt ihr uns finden unter radiotux@jabba.org und eine E-Mail könnt ihr auch schreiben live@radiopux.de.
voscon@radiotux.de.
Ja.
The reason I adore you is the reason I abhor you. The things that make me want you are the things that make me want you. I fail to understand all the predicaments you put me through. My only hope is that the things you do to me, I do to you. If nobody's watching, then I'd like it if you'd hold me. Let's pretend.